Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte, Genesis 1 mit Ruben Sommer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Blackbox-Urgeschichte, Genesis 1. Heute mit dem schon länger angekündigten Frage-Antwort-Special. Ich habe euch gebeten, mir Fragen zu schicken, die im Verlaufe der Staffel bei euch aufgekommen sind, und ihr habt geliefert. Jetzt bin ich an der Reihe und versuche, ein paar eurer Fragen zu beantworten. Mir ist es wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass ich in dieser Episode keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe. Mein Anliegen ist es in erster Linie, euch bei eurem eigenen Denken zu unterstützen und euch nicht einfach zu sagen, was jetzt richtig ist. Auch meine Antworten gründen sich auf aktuellen Stückwerkerkenntnissen und sollen euch als Orientierungshilfe dienen, ohne dabei Fragen abschließend zu beantworten. Aber genug Disclaimer an dieser Stelle, lasst uns loslegen mit der ersten Frage. Ruben, du sprichst davon, dass der Mensch als Ebenbild Gottes auf der Erde quasi König, Priester und Prophet ist, dass er im irdischen Heiligtum als Hohepriester eingesetzt ist. Ist das nicht etwas zu anmaßend für den Menschen? Gehört diese Rolle nicht Gott und erfüllt sich das nicht erst in Jesus Christus? Ja, tatsächlich glaube ich, dass man, wenn man den Schöpfungsbericht aus Genesis 1 inhaltlich konsequent auslegt, zum Schluss kommt, dass der Mensch in seinem Urbild als König, Priester und Prophet über die Schöpfung eingesetzt wird und damit als eine Art königlicher Hohepriester. Hohepriester, weil er der Schöpfung vorsteht und als einziges Lebewesen den Zugang zum himmlischen Thronsaal erhält. Also damit das Recht ins Allerheiligste einzutreten, so wie auch der Hohepriester später im priesterlichen Dienst dem Volk vorsteht und als einziger am großen Versöhnungstag einmal im Jahr ins Allerheiligste eintreten darf, um dort mit dem Blut der Opfer stellvertretend für das ganze Volk vor Gott Sühnung zu erwirken. Weil der Mensch in seinem Urbild Zutritt zum himmlischen Thronsaal Gottes hat, komme ich dann auch zur Aussage, dass er Prophet ist. Es ist nicht das einzige Merkmal, mit dem die Bibel einen Propheten beschreibt, aber ein wichtiges. So zeichnen sich beispielsweise Propheten wie Jesaja, Hesekiel oder Mose gerade dadurch aus. Auch der Prophet ist ein Mittler. Er vertritt Gott vor dem Volk, so wie er im Gegenzug dann auch das Volk vor Gott vertritt. Der eigentliche Unterschied zwischen Priestern und Propheten liegt vor allem dann später in Israel darin, dass die Priester durch ihren Dienst im Tempel den irdischen Zugang zu Gott ermöglichen und die Propheten quasi den direkten Zugang zur himmlischen Wirklichkeit haben, die der irdische Kult im Tempel abbildet. Die Propheten werden durch den Geist Gottes in den himmlischen Thronsaal hineingenommen und werden damit zu einem der Bene Elohim, zu einem der Gottessöhne, welche für den himmlischen Thronrat Gottes stehen. Dort im himmlischen Thronsaal hört der Prophet Gottes Wort und wird damit befähigt, es auszurichten. Er wird zum Träger und Boten des göttlichen Wortes, Gott wirkt also sein Wort durch den Propheten. Der Prophet spricht damit nicht wie Gott beispielsweise bei der Schöpfung, aber er trägt dasselbe Wort in sich, das Gott auch bei der Schöpfung gesprochen hat. Und indem er es ausrichtet, lässt er es geschehen und es vollbringt, was Gott gefällt und wozu er es gesendet hat. Damit wird daneben auch die königliche Dimension deutlich. Der Mensch wird zum göttlichen Botschafter auf Erden mit dem Auftrag, die Herrschaft Gottes auf Erden abzubilden, indem er der Schöpfung vorsteht und sie vor Gott verantwortet, gleichzeitig aber auch dafür Sorge trägt, dass sein Wille umgesetzt wird, wie im Himmel, so auf Erden. Der Mensch in seinem Urbild ist also König, Priester und Prophet. Franz Delitzsch spricht in Bezug auf die Erschaffung des Menschen in Genesis 1 deshalb von einem Ideal. Inhaltlich definiert er die beiden wichtigen Begriffe Selem für Ebenbild als Urbild oder Abbild und Demut, Ähnlichkeit, als Vorbild oder Nachbild. Der Mensch ist also durchaus dazu berufen, genau so zu sein, Gott hat ihm alles gegeben, damit er König, Priester und Prophet sein kann. Gleichzeitig zeigen uns aber die Folgekapitel, dass der Mensch diesem Urbild, diesem Vorbild nicht gerecht wird. Und wenn wir dann ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, in Jesus Christus wird dieses Urbild aus Genesis 1 realisiert. Jesus Christus vereint die beiden Realitäten Himmel und Erde in sich, indem er ganz Mensch wird und gleichzeitig ganz Gott bleibt. Er selbst wird zum Mittler, richtet das Reich Gottes auf Erden auf, herrscht als König, ist das prophetische Wort selbst und vertritt uns als Hohepriester im himmlischen Heiligtum. Er ist der echte Adam, wie ihn Paulus in Römer 5 charakterisiert. Jesus erfüllt dieses Urbild voll und ganz und in und durch ihn wird auch der Mensch wieder in seine ursprüngliche Funktion umgestaltet. Also ja, die Erfüllung dieser schöpfungsmäßigen Begebenheit wird Wirklichkeit in Jesus Christus. Nichtsdestotrotz ist meiner Meinung nach aber die Absicht Gottes bei der Erschaffung des Menschen, dass wir eben genau das tun, was sich in Jesus erfüllt. Wir werden geschaffen, um König, Priester und Prophet zu sein. Genauso meint es meiner Meinung nach auch Paulus, wenn er in Römer 8,29 schreibt: Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Lieber Ruben, Jahwe bespricht sich vor der Erschaffung des Menschen mit seinem himmlischen Hofstaat. Das hätte ich gerne noch mehr entfaltet gehabt. Was ist der Sinn dieses »Lasst uns machen«? Jahwe informiert jedoch nicht nur seine Leute, er beteiligt sie irgendwie. Aber wie genau? An dieser Stelle beziehe ich mich in meiner Antwort auf Gedanken, die ich Michael Heiser und seinem Buch »The Unseen Realm« verdanke. In Genesis 1,26 spricht Gott zu seinem himmlischen Hofstaat: Lasst uns oder wir wollen Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Aber welche Rolle spielt jetzt hier der himmlische Hofstaat bei der Entscheidung und dann der Erschaffung des Menschen? Der entscheidende Punkt bei Michael Heiser ist, der himmlische Hofstaat ist Zeuge, aber nicht Mitschöpfer bei der Erschaffung des Menschen. Sie wirken nicht aktiv an der Erschaffung des Menschen mit. Das macht Heiser vor allem an der Grammatik des Textes fest. In Genesis 1,26 heißt es zunächst noch im Plural, lasst uns Menschen machen, aber schon im nächsten Vers in Genesis 1,27 wechselt der Text sofort wieder in die Singularform. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Das heißt, die Ausführung der Schöpfung liegt alleine bei Gott. Nur Jahwe erschafft. Der himmlische Rat wird zwar angesprochen, aber nicht als ausführende Instanz einbezogen. Heiser erklärt das dann mit einem recht anschaulichen Vergleich. Er schreibt, das ist wie wenn jemand zu seinen Freunden sagt, kommt, lasst uns Pizza essen gehen, dann bedeutet das ja auch nicht gleich, dass alle gemeinsam dieselbe Initiative dafür tragen oder dass sie die Rechnung gleichermaßen bezahlen. Es bedeutet vielmehr, einer trifft die Entscheidung, einer handelt, aber die anderen werden einbezogen, informiert und dürfen an diesem Moment teilhaben. Genauso versteht Heiser Genesis 1,26. Gott kündigt seinem himmlischen Hofstaat etwas an, das er aber selbst tun wird. Aber warum spricht Gott dann überhaupt so? Genau hier liegt der theologische Kern. Die Pluralform deutet hier an, wie ich das in dieser Staffel auch schon ausgeführt habe, dass der Mensch in gewisser Art und Weise in eine bereits bestehende himmlische Ordnung hineingenommen wird. Die Menschen sollen etwas mit den himmlischen Wesen gemeinsam haben. Beide sollen Gott repräsentieren. Heiser spricht hier gerne vom Gedanken des Image-Bearing, also davon, Gottes Bild zu tragen. Die himmlischen Wesen repräsentieren Gott in der unsichtbaren Welt, der Mensch soll Gott in der sichtbaren Welt repräsentieren. Damit sagt Gott in Genesis 1,26 seinem himmlischen Rat gewissermaßen, ich werde nun eine zweite Familie schaffen eine irdische Familie. Diese irdische Familie, die Menschheit, soll ein Spiegelbild des himmlischen Hofstaates sein. So wie es im Himmel intelligente Wesen gibt, die unter Gottes Herrschaft stehen und in seinen Diensten handeln, so soll es auch auf der Erde Wesen geben, die Gottes Herrschaft abbilden und in seinem Auftrag handeln. Das ist für Heiser überhaupt ein Grundmuster göttlicher Herrschaft. Gott regiert nicht isoliert, sondern in Partnerschaft. Nicht, weil er Hilfe bräuchte, sondern weil er sich freiwillig entschieden hat, seine Herrschaft durch intelligente Geschöpfe auszuüben. Er bindet sowohl himmlische als auch menschliche Wesen in seine Verwaltung des Kosmos mit ein. Diese Beteiligung ist für Heiser also Ausdruck eines göttlichen Regierungsstils. Gott will Mitverantwortung, echte Freiheit und reale Beteiligung. Zusammengefasst würde Heiser also sagen, in Genesis 1,26 beteiligt Gott seinen himmlischen Hofstaat nicht als Mitschöpfer, sondern als Zeugen und Empfänger einer bedeutenden Ankündigung. Man könnte vielleicht etwas überspitzt sagen, der Mensch wird in den Familienbetrieb Gottes aufgenommen. Er soll gemeinsam mit den loyalen, himmlischen Wesen Gottes Herrschaft im Kosmos widerspiegeln. Die Erde soll gewissermaßen das Gegenstück zur himmlischen Ordnung werden. Das "Lasst uns" ist deshalb kein Hinweis auf mehrere Schöpfer, sondern auf die feierliche Ankündigung einer neuen Partnerschaft zwischen Himmel und Erde. An dieser Stelle möchte ich gleich noch kurz einige Gedanken anfügen zur Frage von Jens aus der letzten Episode. Jens hatte dort gefragt, wie eigenständig ist der Mensch in seiner Sachwalterschaft? Bedeutet Ebenbild Gottes eben nicht auch, dass der Mensch so groß ist, eine so unglaubliche Fähigkeit bekommen hat von Gott, dass er sich selbst auch von Gott lösen kann, dass Gott dieses Risiko auch eingegangen ist? Wie viel Eigenständigkeit ist da möglich, wenn Gott ja auch in diesem Tempel wohnt? Das ist eine extrem spannende Frage, weil sie genau das Zentrum der Frage trifft, was heißt es, eigentlich Mensch zu sein? Ich würde sagen, ja, Ebenbild Gottes zu sein beinhaltet tatsächlich eine echte Eigenständigkeit des Menschen. Aber man muss genau beschreiben, was damit gemeint ist. Wenn man das, was zum Beispiel Theo Kobusch, ein christlicher Philosoph, philosophisch reflektiert, dann ist Freiheit nicht einfach ein Zusatz zum Menschsein, sondern das Wesen des Menschen selbst. Das bedeutet, der Mensch ist ein Wesen, das sich selbst bestimmen kann. Der Mensch ist nicht einfach festgelegt, nicht einfach durch Instinkte gesteuert, sondern er kann sich entscheiden. Zum Guten oder zum Bösen. Und genau deshalb ist er überhaupt fähig, Sachwalter zu sein, also Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen. Das heißt, der Mensch handelt nicht einfach automatisch im Sinne Gottes, sondern er handelt wirklich selbst. Er ist ein echter Repräsentant Gottes, nicht ein verlängerter Arm ohne eigenen Willen. Und damit wird auch klar, diese Eigenständigkeit ist keine Nebensache, sondern gehört zentral zur Ebenbildlichkeit. Der Mensch spiegelt Gott gerade auch darin wider, dass er nicht bloß funktioniert, sondern eben wirklich frei handeln kann. Aber, und hier wird's spannend, genau diese Freiheit ist eben immer ambivalent, also zweideutig. Sie ist nicht nur Möglichkeit zur Entfaltung, sondern immer auch Möglichkeit zum Scheitern. Der Mensch ist eben kein unendliches, vollkommenes Wesen, sondern ein endliches, gefährdetes Wesen. Er kann das Gute erkennen und wollen, aber er kann es eben auch verfehlen. Und deshalb sagt Kobusch in seinem Buch Christliche Philosophie, die Entdeckung der Subjektivität, es gibt keine reine, unproblematische Freiheit. Freiheit ist immer schon eine gefährdete Freiheit. Und genau hier liegt eine mögliche Antwort auf die Frage von Jens nach der Loslösung von Gott. Ja, der Mensch ist tatsächlich frei genug, sich von Gott zu lösen. Dieses Risiko ist real und es gehört zur Freiheit selbst dazu. Ohne diese Möglichkeit wäre der Mensch gar nie wirklich frei. Aber Diese Möglichkeit ist nicht die Bestimmung der Freiheit, sondern eben auch ihre Gefahr. Denn was passiert, wenn der Mensch sich von Gott lösen will? Kobusch beschreibt das als eine Form der Selbstentfremdung. Der Mensch meint, er könne sich selbst zum Ursprung seines Daseins machen. Er will wie Gott sein, wie es die Genesis beschreibt. Er glaubt, er sei autonom. Aber genau in diesem Moment verliert er sein eigentliches Wesen. Er entfremdet sich selbst, weil er denkt, er gewinnt dadurch Freiheit, verliert sie aber in Wahrheit dadurch. Warum? Weil der Mensch sich nicht selbst tragen kann. Er ist nicht der Grund seiner selbst. Und wenn er versucht, sich selbst absolut zu setzen, wird er abhängig von sich selbst, seinem Ego, von inneren Dynamiken, die er nicht mehr kontrollieren kann und die ihn letztendlich versklaven. Das heißt, die Loslösung von Gott ist möglich, aber sie führt nicht zu größerer Eigenständigkeit, sondern zu einem Verlust der Freiheit, die ihm Gott eigentlich ja geschenkt hat. Und deshalb würde ich dir, Jens, so antworten: Ja, der Mensch ist unglaublich groß gedacht. So groß, dass Gott ihm echte Freiheit gibt. Sogar die Möglichkeit, sich gegen ihn zu entscheiden. Das ist ein enormes Risiko, das Gott eingeht. Aber diese Eigenständigkeit ist keine absolute Unabhängigkeit. Sie ist eine geschöpfliche Freiheit. Der Mensch bleibt immer auf Gott hingeordnet. Oder ganz zugespitzt: Der Mensch ist frei genug, um sich von Gott zu entfernen, aber er ist nicht frei genug, um ohne Gott ganz er selbst zu sein. Und genau darin liegt die Spannung des Menschseins, seine größte Würde und gleichzeitig seine größte Gefährdung. Ich weiß, das war jetzt ganz schön philosophisch, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, neben all der biblischen Theologie auch mal philosophisch über einige Dinge nachzudenken. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Auch die bezieht sich auf den Himmel als Ort der unsichtbaren Wirklichkeit. Wann wurden die Engel erschaffen? Die Engel, beziehungsweise die Gottessöhne, die Bnei Elohim, wurden vor der Erschaffung der materiellen Welt und damit auch vor dem Menschen erschaffen. Der wichtigste Beleg dafür ist Hiob 38, die Verse 4 bis 7. Dort wird beschrieben, dass die Morgensterne und Söhne Gottes bereits anwesend waren und jubelten, als Gott die Fundamente der Erde legte. Das bedeutet, diese himmlischen Wesen existierten schon, bevor die Erde in ihrer geordneten Form dastand. Gott hatte also bereits vor der sichtbaren Schöpfung Gesellschaft, nämlich in Gestalt seiner himmlischen Familie, seines göttlichen Rates oder Hofstaates. Dazu passen auch die Hinweise aus Psalm 148 und Nehemia 9, wo deutlich wird, dass Jahwe allein der Schöpfer ist, der auch das gesamte himmlische Heer ins Dasein gerufen hat. Wann wurde Satan auf die Erde geworfen? Diese Frage bezieht sich auf den Gedanken eines Sündenfalls Satans. Ich kann die ganze Komplexität dieser Fragestellung hier unmöglich aufgreifen, weil für diese Frage natürlich schon ganz viele dogmatische Überlegungen und Vorentscheidungen getroffen wurden. Wie etwa, dass es diesen Sündenfall des Satans überhaupt gegeben hat und dass Satan in der Urgeschichte als Gestalt oder Geschöpf auftritt, wie wir ihn auch aus dem Neuen Testament kennen. Ich will hier diese dogmatischen Sätze weder bestätigen noch leugnen, weil dieses Thema zu komplex ist, um es hier in ein paar einfachen Sätzen aufzuarbeiten. Ich möchte euch stattdessen anhand von zwei Positionen kurz zeigen, wie unterschiedlich und differenziert das Denken in Bezug auf diese Frage in der Bibelwissenschaft eigentlich ist und um damit etwas den Denkhorizont zu dieser Frage zu erweitern. Als erstes stelle ich euch kurz die Position von Michael Heiser aus dem Buch The Unseen Realm vor. Heiser unterscheidet zunächst sehr sorgfältig zwischen verschiedenen Gestalten, die in der späteren Tradition oft einfach zusammengeworfen werden. Er sagt, der Satan beispielsweise in Hiob und der Nachasch, also die Schlange in Eden, sind im Alten Testament zunächst nicht einfach dieselbe Figur. Nach Heisa ist der Hasatan in Hiob kein Eigenname, sondern ein Amtstitel. Das zeigt schon die Grammatik. Im Hebräischen steht hier der bestimmte Artikel, also Ha-Satan, der Ankläger oder der Widersacher. Und Eigennamen haben im Hebräischen normalerweise keinen Artikel. In Hiob ist dieser Satan deshalb kein gefallener Rebell im neutestamentlichen Sinne, sondern ein Mitglied des göttlichen Rates mit einer bestimmten Funktion. Er ist eine Art Staatsanwalt oder Prüfer, der die Integrität der Menschen testet und Gott Bericht erstattet. Er handelt nur mit Gottes ausdrücklicher Erlaubnis. Ganz anders ist für Heisa die Schlange in Genesis 3. Der Nachasch ist für ihn gerade nicht einfach ein Tier, sondern ein göttliches Wesen. Ein Thronwächter, also ein Cherub oder Seraph, der in Gottes Gegenwart lebte. Dieses Wesen rebelliert gegen Gottes Plan für die Menschheit. Und genau an diesem Punkt lokalisiert Heisa den frühen eigentlichen Fall des satanischen Rebellen. Der Nachasch wird nach seiner Rebellion aus dem göttlichen Rat verstoßen und in die Erde verbannt. Heisa erläutert dabei, dass das hebräische Eretz hier nicht nur den Erdboden meinen kann, sondern auch den Bereich der Unterwelt oder des Totenreiches. Das heißt, für Heisa gibt es einen ursprünglichen Sturz eines rebellischen himmlischen Wesens, das später mit Satan identifiziert wird. Nach Heisa ist die Gleichsetzung von Nachasch und Satan eine spätere Entwicklung. Der Nachasch war der Urwidersacher. Aber erst in der jüdischen Literatur der zwischentestamentlichen Zeit wird ihm der Titel Satan als Eigenname beigelegt. Im Neuen Testament, besonders in Offenbarung 12,9, werden diese Linien dann ausdrücklich zusammengeführt. Der Drache wird dort als alte Schlange bezeichnet, die Teufel und Satan genannt wird. Wenn man nur mit Heisas Kategorien arbeitet, müsste man sagen, es gibt einen frühen Fall des rebellischen Nachasch, also des Wesens hinter der Eden-Szene, wo und wann genau kann man trotzdem nicht sagen. Der Hasatan in Hiob ist dagegen kein Teufel, sondern ein Funktionär im göttlichen Rat. Und die spätere Identifizierung dieses ursprünglichen Rebellen mit Satan geschieht erst in der weiteren jüdischen und christlichen Tradition. Mit anderen Worten, für Heisa liegt der eigentliche erste Sturz eines rebellischen Wesens sehr früh im Zusammenhang mit Eden, aber die Figur Satan im Buch Hiob ist davon zu unterscheiden. Als zweites stelle ich euch die Position nach Gregory Mobley und T.J. Ray aus dem Buch The Birth of Satan, Tracing the Devil's Biblical Roots vor. Mobley und Ray sehen das deutlich anders als Heisa. Für sie ist die Schlange in Genesis 3 im ursprünglichen Kontext kein göttliches Wesen, auch kein Dämon, sondern schlicht das listigste oder klugste aller wilden Tiere, die Gott gemacht hat. Sie betonen ausdrücklich, im Alten Testament selbst wird die Schlange nirgendwo mit dem Teufel oder Satan identifiziert. Diese Gleichsetzung entsteht nach Mobley und Ray erst Jahrhunderte später, besonders in der zwischentestamentlichen Literatur, und wird erst im Neuen Testament, besonders in Offenbarung 12,9, voll ausformuliert. Gleichzeitig stimmen Mobley und Ray in einem Punkt mit Heisa überein. Der Hasatan in Hiob ist kein kosmischer Rebell, sondern ein loyaler Funktionär im göttlichen Rat. Mobley beschreibt ihn als kosmischen Generalstaatsanwalt oder Wirtschaftsprüfer der Tugend. Er testet Menschen im Auftrag Gottes, ist aber kein Gegengott und kein Titan des Bösen. Hier setzt Mobleys und Rays entwicklungsgeschichtlicher Ansatz ein. Sie sagen, die Figur des Satans entwickelt sich erst mit der Zeit. Der entscheidende Wendepunkt liegt für Mobley und Ray im Vergleich zwischen 2. Samuel 24,1, wo Gott selbst David zu einer Volkszählung anstachelt, und 1. Chronik 21,1, wo dieselbe Tat nun Satan zugeschrieben wird. Für Mobley und Ray ist das der Moment, in dem aus Hasatan, einer Funktionsbezeichnung, langsam Satan als Eigenname wird. Und in der zwischentestamentlichen Zeit verschmelzen dann beide Motive miteinander. die Schlange aus Eden, der Ankläger aus Hiob, andere böse Mächte und daraus entsteht die spätere Gestalt des Teufels. Wenn man nur Mobleys und Rays Linie folgt, dann lautet die Antwort, es gibt ursprünglich keinen klaren Sturz Satans auf die Erde in Genesis 3. Die Schlange war dort nach ihrem ursprünglichen Sinn einfach ein Tier. Der Satan als eigenständiger, kosmischer Gegenspieler Gottes ist vielmehr das Ergebnis einer theologischen Entwicklung. Die Identifikation von Schlange und Satan geschieht erst in der zwischentestamentlichen Tradition und wird im Neuen Testament dann ausdrücklich gemacht. Ja, ihr könnt also sehen, diese Frage, die kann sehr differenziert beantwortet werden. Und je nachdem, wie die persönlichen dogmatischen Vorentscheidungen aussehen, ist man eher auf der einen oder anderen Seite. An dieser Stelle möchte ich es einfach mal dabei belassen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist dann vermutlich eher etwas für eine nächste Staffel Blackbox Urgeschichte zu Genesis 2 und 3. Zum Abschluss noch eine sechste und letzte Frage. Waren eigentlich am Anfang alle Menschen und Tiere Vegetarier? Wenn wir jetzt einfach mal den wortwörtlichen Text von Genesis 1 ernst nehmen, so wie er dasteht, dann spricht tatsächlich vieles dafür, dass am Anfang sowohl Menschen als auch Tiere pflanzlich lebten. Fleischkonsum erscheint erst später, nach der Sintflut. Dort wird die Ordnung aus Genesis 1 um den Fleischgenuss erweitert. Und interessant ist, die prophetischen Texte der Bibel, zum Beispiel in Jesaja 11, zeichnen wieder eine Zukunft, in der genau diese Gewalt überwunden wird. Aber genau diese Perspektiven, die zeigen uns, dass Leben durch pflanzliche Ernährung ist mehr als einfach nur die Aufforderung zum biblischen Veganismus. Das wäre zu reduktiv. Die Botschaft aus Genesis 1 geht tiefer. Genesis 1 beschreibt den Zustand einer Schöpfung, die das Töten und Getötetwerden nicht kennt. Es geht hier nicht darum, dass der Fleischgenuss grundsätzlich verboten wird oder als das größte Übel dargestellt wird. Es geht darum zu zeigen, dass die Welt, wie sie aus Gottes Willen hervorgegangen ist, eine Welt des Friedens ist. Eine Welt, die anders ist, als wir sie kennen, in der Blutvergießen an der Tagesordnung steht. Gottes Wille ist der Wille zum Frieden, des totalen Friedens, der bis in die Tierwelt hinabreicht. Georg Fischer beschreibt, und ich finde, er formuliert das sehr treffend, an den Beginn stellt die Bibel mit Genesis 1 eine friedliche Welt, in der alle von dem leben können, was nachwächst und in der kein Lebewesen in seiner Existenz bedroht ist. Das wäre doch tatsächlich eine Welt, die man sich zurückwünschen würde, oder? Das war's bereits mit unserem Frage- und Antwort-Special. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig mit euren Fragen helfen. Vielen lieben Dank, dass ihr mir eure Fragen zugeschickt habt. Für euch gibt es noch eine weitere, letzte Episode. Ein persönlicher Rückblick von mir auf diese Staffel zusammen mit Detlef Kühlein. Darauf dürft ihr euch freuen, bevor wir mit Blackbox-Urgeschichte Genesis 1 dann zu einem Ende kommen.